Wir widmen uns jetzt den pneumologischen Erkrankungen und ich freue mich, Dr. Felix Warnke ankündigen zu dürfen, Leiter des Floridsdorfer Allergiezentrums, der uns mit einem Vortrag quasi die Angst hoffentlich vor den Fledermäusen nehmen wird. Oder geht es in die andere Richtung? Lieber Felix.
Ja, also danke für die Einladung. Schönen Abend, meine Damen und Herren. Ich hätte eigentlich über ein anderes Thema, über ein pneumologisches reden sollen, nur davon verstehe ich eigentlich nichts, da bin ich nicht der Experte. Deswegen habe ich dem Reinhard Jarisch gesagt, du Reinhard, ich würde lieber über Fledermäuse sprechen. Das Ganze hat schon einen pneumologischen Hintergrund, weil bei der letzten ÖGB-Tagung in Linz war ein ganz ein toller Vortrag über eine spezielle Erkrankung und die werden Sie dann sehen, da kommen nämlich auch die Fledermäuse vor. Also gut, es ist jetzt keine Frankenfurter-Session da, also es braucht sich niemand fürchten. Wir beginnen ganz trocken wissenschaftlich. Fledermäuse sind total interessante Tiere. Also ich bin ein großer Biologie-Fan, ich wurde halt Arzt, aber eigentlich ist meine Liebe zu den Tieren sehr groß und schon von Kindesbeinen an. Was ich nicht wusste, ist, dass es so viele Fledermäuse gibt. Sie sehen, es gibt 1270 Fledermausarten. Das ist ein Fünftel der vorhandenen Säugetiere, also das ist eine ganze Menge. Fledermäuse sind ja meist nachtaktiv, die sieht man ja selten. Bei uns gibt es nicht so viele, bei uns gibt es ca. 30 Arten, die kleinste ist 4 cm, die größte ist 10 cm. Das sind harmlose Tiere, die fressen Insekten. Es gibt auch größere, also sagen wir in Australien oder so, diese Flughunde oder in Südostasien. Die sind bei den Obstbauern weniger beliebt, weil die fressen nämlich Obst und machen die Ernte kaputt, zumindest zum Teil. Es gibt auch Räuberische, die Insekten fressen, die Kleinsäuger fressen. Es gibt auch Fischfledermäuse, die haben das, gehen die Krallen nach vor, die fangen Fische. Und dann, das wissen natürlich alle von Ihnen, dann gibt es die ganz bösen Fledermäuse, nämlich die Vampirfledermäuse, die gibt es nicht bei uns in Europa, die sind vor allem in Südamerika zu Hause, die sich vom Blut ernähren. Also es gibt echte Vampire, das sind 3 Spezies, gibt es bei uns aber nicht. Gut, ich habe schon gesagt, unsere Fledermäuse sind vor allem dämmerungsaktiv, gelegentlich sieht man sie am Abend herumfliegen, untertags sieht man sie nicht, höchstens sie gehen auf einen Dachboden oder gehen in eine Höhle, dort können sie sehr wohl Fledermäuse sehen. Bei uns ist es so, dass es sehr kalt ist, gibt es Fledermäuse, die halten Winterschlaf, aber es gibt auch welche, die sind so wie Zugvögel, die in südliche Gefilde marschieren. Nun, das waren einmal 1, 2, 3 über die Fledermäuse. Jetzt kommt das eigentliche Thema. Sie sind interessanterweise Überträger von Krankheiten und von gar nicht so wenigen, also vor allem von Mykosen und auch von Viren. Und warum können Fledermäuse viele Krankheiten übertragen? Also wenn Sie jetzt diese Höhle da sehen mit diesen 1000 Fledermäusen, dann ist natürlich klar, dass eine Ansteckung von Fledermaus zu Fledermaus hier relativ einfach ist. Auch ist es so, dass in den Höhlen der Guano, also die Defekation der Fledermäuse am Boden geht und meistens sehr große Mengen an Kot in diesen Höhlen sind und der Kot natürlich auch Krankheitserreger enthält. Das sind auch Bilder, die wir von Fledermäusen kennen, insbesondere von Südamerika, wo tausende Fledermäuse in den Höhlen sind und dann so wie Rauchwolken und dann in den Nachthimmel hineinschwirren. Also sie sind auch in Gruppen und in sehr großen Gruppen. Dementsprechend kann es infektiologisch problematisch werden. Gut, und da sind wir jetzt schon beim Thema 1, nämlich bei den Mykosen, bei den Histoplasmen. Also Histoplasma kann Lungenerkrankungen auslösen. Und Histoplasmen, da gibt es eine ganze Menge Histoplasmen-Spezies, die finden sich in Fledermäusen und zwar sowohl in Europa als auch eben in Amerika und in Südostasien. Das ist die erste Studie, die ich Ihnen da zeige. Man hat also gefunden, dass diese Histoplasmen sowohl in den Fledermäusen selbst drin sind, als auch im Guano. Und das Ganze fliegt auch herum in der Luft und wenn man das einatmet, kann man sich somit anstecken. In letzter Zeit ist es offensichtlich sehr modern, in Fledermaushöhlen zu gehen. Das Cave Tourism heißt das, ist ganz spannend und das kann dann mitunter zu Problemen führen, insbesondere wenn Sie das zum Beispiel in Brasilien machen. Das ist eben eine brasilianische Studie und da hat man wieder gesehen, dass diese Histoplasmen sowohl im Guano drin sind, als auch in den Gewebeproben. Wobei natürlich die Gewebeprobe für den Menschen weniger schlimm ist, weil wir essen ja keine Fledermäuse, zumindest nicht hier, aber der Guano in den Höhlen ist sehr wohl ein Problem. Und das ist Weiters noch eine brasilianische Studie, da sehen Sie, wo finden sich diese Histoplasmen in den Fledermäusen, vor allem in der Lunge, aber auch im Gehirn und in der Milz. Und es sind so circa 20% der Fledermäuse sind kontaminiert und auch ungefähr 20% der Bodenproben. Also Sie werden kaum eine größere Fledermaushöhle finden, wo Sie keine Mykoplasmen sehen. Und da haben Sie eben diesen Cave Tourism, das ist sehr, sehr populär, da gehen die Leute rein und sehen die Fledermäuse, sind dort ein, zwei Stunden drin, atmen natürlich jede Menge von den Histoplasmen ein und da ist es auch bekannt, also gibt es einige Publikationen, dass es zu Histoplasmosen kommen kann nach einem Besuch einer Höhle. Und es ist natürlich ein Unterschied, sind das jetzt gesunde Menschen oder sind das Leute, die schon eine Lungenerkrankung haben, also eine schwere COPD oder so, na, die werden wahrscheinlich eher weniger reingehen, die kriegen es normalerweise in der Umgebung, aber man hat hier untersucht, ob gesunde Menschen, die jetzt in so Höhlen hineingehen, vielleicht Histoplasmen bekommen. Und interessanterweise haben sich da einige angesteckt und die haben teils unspezifische Beschwerden gehabt, wie Fieber und Husten und Kopfschmerzen und Druck auf der Brust, also das kann durchaus ein Problem sein. Ja, also was kann man dagegen tun? Entweder man bleibt in Höhlen fern oder wenn man reingeht, ist es wahrscheinlich gescheit, da sind wir wieder beim Corona, dass man eine FFP2-Maske trägt, weil dann inhaliert man deutlich weniger. Also würde ich empfehlen, wenn Sie nach Brasilien den Cave-Tourism machen, packen Sie ein paar FFP2-Masken ein, ist sicher vernünftig. Und Sie sehen das hier in der Verbreitung, Sie sehen in Mexiko, da ist der violette Punkt, da sind ganz besonders viele Fälle, aber wenn Sie Mittelamerika sehen, da ist es auch ganz bunt, da gibt es jede Menge Histoplasma-Fälle durch solchen Cave-Tourism. Und es ist auch in letzter Zeit sehr modern geworden, über Histoplasmen zu publizieren, wie Sie da auf dieser Grafik sehen. Gut, das waren die Histoplasmen und jetzt geht es um die Viren. Da kommt schon wieder das Corona. Also Fledermäuse sind Überträger von Viren, von verschiedenen Viren, einerseits direkt von Fledermaus auf Mensch, beziehungsweise über einen Zwischenwirt, also von Fledermaus auf verschiedene Tiere, seien das jetzt Schweine, Affen, Pferde, Kamele, Hunde etc. Also da gibt es viele Möglichkeiten und diese Tiere übertragen es dann wieder an uns. Sie sehen da eine Reihe an Viren, die durch Fledermäuse übertragen sein könnten, wie zum Beispiel Corona, Ebola, Lyssavirus, Alphavirus, Nifavirus, also da gibt es eine ganze Menge. Das heißt, diese Fledermäuse sind ja im Grunde genommen gar nicht so harmlose Tiere, wenn man angesteckt wird. So, zack. Wie diese Kreise der Ansteckung gehen, das ist noch nicht ganz so klar. Wo sind die Wirte, wo sind die Zwischenwirte? Das ist eine afrikanische Studie, das oben sehen Sie, das ist ein Duca, diese Gazelle, drunter sehen Sie Affen. Sind es jetzt die Gazellen, sind es jetzt die Affen, die das übertragen, das weiß man noch nicht so recht. Letztendlich, wenn Sie es als Mensch bekommen, ist wahrscheinlich wurscht, ob es jetzt vom Affen ist oder vom Duca. Gut, was aber unangenehm ist, ist die Sache mit der Tollwut. Also Fledermäuse können mitunter schon Tollwut übertragen. Das Problem ist, und da kommen wir bei den nächsten Bildern dazu, dass natürlich ein Unterschied ist, ob sie eine Fledermaus beißt oder ein Hund. Ja? Und deshalb merkt man es teilweise bei den Fledermäusen gar nicht. Das Problem ist bei der Tollwut, wenn einmal Symptome auftreten beim Patienten, dann ist es zu spät, dann sterben sie. Also wenn sie am Anfang, wenn sie wissen, sie wurden gebissen und sie kriegen dann die Prophylaxe, dann geht das Ganze. Besonders heikel ist das bei den Vampirfledermäusen. Es ist ja so, wenn zum Beispiel jetzt Pferde, Rinder oder so von Vampirfledermäusen gebissen werden, so kommen diese Fledermäuse jede Nacht wieder an dasselbe Tier und wenn der jetzt Lyssa überträgt, dann kann es auch sein, dass Nutztiere das bekommen. Wie schaut es bei uns in Österreich aus? Da gibt es ja keine Vampirfledermäuse, aber man hat im Jahr 2023 das erste Mal Tollwut bei einer Fledermaus entdeckt. Nun, wenn sie jetzt Insekten frisst oder sowas, so wird sie ihnen nicht sehr viel tun, aber wenn sie gebissen werden, dann wird das Ganze ein Problem. Und Sie sehen hier diesen Finger, so schaut ein Fledermausbiss aus. Wenn Sie da links daneben schauen, diese kleine Fledermaus, also der schaut aus wie ein Tyrannus Rex von seinen Zähnen. Da schaut eigentlich der Hund, der deutlich größere Zähne hat, viel weniger gefährlich aus wie diese Fledermaus. Einen Hundebiss, den werden dann kaum übersehen, weil der ist riesengroß und tut weh. Aber so ein kleiner Biss bei einer Fledermaus könnte schon problematisch sein. Und die Inkubationszeit ist relativ lang. Meistens, das sehen Sie oben rechts in der grünen Tabelle, not known. Also die meisten wissen gar nicht, dass sie von einer Fledermaus gebissen wurden. Und wenn sie dann symptomatisch werden, dann wird das Ganze problematisch. Ja, ist aber bei uns Gott sei Dank noch nicht dokumentiert. Was tun Sie jetzt? Also wenn Sie eine Fledermaus beißt, dann müssen Sie auf jeden Fall möglicherweise eine Tollwutprophylaxe machen. Meistens ist es ja so, dass Sie die Fledermaus nicht einfangen können. Weil wenn es der Hund ist, dann fragt man, ob der geimpft ist. Wenn er geimpft ist, dann wird er eine Tollwut haben. Beziehungsweise wenn er 10 Tage asymptomatisch ist, dann ist das kein Problem. Aber wenn die Haut verletzt ist, wenn man wirklich gebissen wird oder sowas, dann muss man sehr wohl eine Tollwutprophylaxe machen. Das gilt eben für den Hundebiss, für den Fuchsbiss und natürlich auch für den Fledermausbiss, der Gott sei Dank eher selten ist. Was machen Sie, wenn Sie eine Fledermaus finden? Das Beste ist, Sie greifen sie am besten gar nicht an. Falls Sie sie jetzt zu Hause finden oder sowas, dann ziehen Sie sich am besten Handschuhe an. Also die Handschuhe, die Sie da sehen, das sind diese tollen Schweißerhandschuhe, die werden Sie wahrscheinlich nicht haben. Die sind ganz toll, weil die isolieren gegen Hitze und da kann man nicht durchbeißen. Mit diesen Schweißerhandschuhen dürften Sie die Fledermaus angreifen. Dann können Sie sie in einen Schuhkarton geben, ein paar Luftlöcher machen und dann geben Sie sie bei der AGES ab. Also für alle, die diese Probleme gelegentlich haben, da liegen sehen Sie die Kontaktdaten, man sollte die Fledermaus abgeben. Also wir haben seit 60 Jahren ein Haus in Kritzendorf, wir haben Fledermäuse, die sehe ich immer herumfliegen, aber ich habe noch nie eine am Boden herumliegen gesehen und ich habe auch noch nie eine angegriffen. Aber wenn Sie das tun, bitte Vorsicht mit Handschuhen und geben Sie sie bei der AGES ab. Gut, okay, also die Tollwut sollte bei uns nicht so ein großes Problem sein, sie ist aber prinzipiell möglich. Gut, und jetzt sind wir wieder bei einem pneumologischen Thema, bei den nicht-tuberkulösen Mykobakterien. Und auch hier kann die Fledermaus mitunter ein Überträger sein. Das ist jetzt eine tschechische Studie, da hat man Dachböden und Höhlen untersucht, ob dort Fledermäuse sind und ob man dort nicht-tuberkulöse Mykobakterien findet. Prinzipiell gibt es ein paar Menschenpathogene, das Abszessus, das Avium, das Kansasium und das Xenopi. Werden normalerweise eben von der Umwelt auf den Menschen übertragen, nicht wie das normale Mykobakterium von Mensch zu Mensch, haben eine relativ lange Inkubationszeit, sehr unspezifische Symptome, Husten, Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Nachtschweiß, Fieber, bedürfen, wenn man es wirklich hat, einer sehr langen Therapie, bis 1,5 Jahre. Okay, und die können auch bei Fledermäusen auftreten. Das ist eine tschechische Studie, deswegen sind natürlich die meisten Daten aus der Tschechoslowakei und wie gesagt, die Dachböden wurden untersucht und die Höhlen. Was Sie sehen, in den Höhlen sind mehr nicht-tuberkulöse Mykobakterien, auf Dachböden sind weniger. Das ist wahrscheinlich schon deshalb, weil Dachböden ja meist kleiner sind wie Höhlen und auf den Dachböden auch nicht so wahnsinnig viele Fledermäuse sind. Wenn Sie aber jetzt einen alten Bauernhof kaufen und Sie haben einen riesen Dachboden und Sie bauen ihn selbst aus oder Sie reinigen ihn selbst, würde ich sehr wohl eine FFP2-Maske tragen, weil die Möglichkeit wäre, wenn Sie einen Pech haben, dass Sie sich anstecken. Ja, und hier sehen Sie die Mykobakterien, die die tschechische Gruppe auf den Dachböden und den Höhlen gefunden hat, wo auch das Avium dabei ist. Und das rechts, das ist eine andere Studie, da geht es um Menschen. Da sehen Sie die Häufigkeit der nicht-tuberkulösen Mykobakterien. Also das Grüne ist das Avium, das Braune ist das Kansasi, Blau ist Xenopi und Rosa ist das Abszessus. Also Sie sehen die Verteilung, wobei das Avium und das Kansasi sichtlich die häufigsten sind, die man bei Menschen findet. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn diese Fledermäuse da so viele tödliche Erkrankungen in sich tragen, da, warum sterben die dann nicht? Also an Tollwut sterben sie natürlich schon, aber generell ist bekannt, dass Fledermäuse, obwohl sie so klein sind, sehr, sehr lange leben. Also Fledermäuse können 30 Jahre alt werden, was für so kleine Tiere was sehr, sehr Spezielles ist, was untypisch ist, weil Mäuse leben, glaube ich, 6 bis 8 Monate. Gut. Da gibt es ein paar spannende Theorien. Das erste ist das Flight Fever. Sie sehen da diese Thermoaufnahme. Natürlich ist klar, wenn die fliegen und flattern, dass sie wärmer werden. Und die kriegen 38 bis 41 Grad Kerntemperatur, diese Tiere durch das Herumfliegen. Und man meint, dass durch diese hohe Wärme, also durch dieses sozusagen Flight Fever, die Infektionen nicht auftreten. Und zum anderen haben sie einen sehr hohen Stoffwechsel. Sie haben aber noch was anderes und da wird sich jetzt die Immunologin freuen. Diese Superimmunität durch das ASC2, das ist das Apoptosis-Associated Spike-like Protein. Wir Menschen haben auch dieses ASC2, aber bei uns ist es deutlich schwächer als bei den Fledermäusen. Deswegen hat sich auch diese Gruppe überlegt, ob man nicht dieses ASC2 bei uns Menschen ein bisschen tunen könnte. Das hätte nämlich zwei Effekte. Erstens wären wir viel älter, wer immer das mag, also das wäre praktisch Anti-Aging. Und das Zweite wäre, es würde auch vor Infektionen schützen, denn bei der Fledermaus, das ist der blaue Kasten da unten mit der Fledermaus, Sie sehen dieses Bett ASC2, also hier werden die Infektionen unterdrückt, ohne dass die Fledermaus dadurch stirbt und deshalb wird sie nicht krank. Bei uns würde die Krankheit ausbrechen, also offensichtlich ist dieses ASC2, das ist zumindest eine Hypothese, ein Mechanismus, warum Fledermäuse älter werden und warum Fledermäuse weniger krank werden. Eine spannende Sache, viel mehr kann ich nicht dazu sagen, weil ich kein Immunologe bin. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Gut, ich habe gesagt, muss man sich vor Fledermäusen fürchten? Naja, muss man sich vor anderen Dingen fürchten? Also das tödlichste Ding ist dieses Moskito. Ja, an sich eine nicht sehr schlimme Sache, aber da sterben die meisten Menschen einfach durch Übertragung von Krankheiten. Der zweite Feind des Menschen, wie wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben, ist der Mensch selbst, der sich umbringt. Und Nummer drei, schon deutlich weniger, sind die Giftschlangen. Was Sie hier sehen, sind die Big Four von Indien. Links die Kobra, rechts der Kreid, ja, das ist eine Giftnatter, rechts unten die Sandrasselotter, das ist wahrscheinlich die gefährlichste, weil das ist die häufigste, extrem aggressiv, kommt auch zu den Menschen und beißt sehr leicht zu und ist extrem toxisch. Und links im Eck ist die Kettenviper. Ja, auch, also die miteinander sind die gefährlichsten Schlangen, also zumindest von Indien. Wenn wir dann weiterschauen, rechts oben die Leishmaniose und dann Nummer 5, der beste Freund des Menschen, der Hund mit 13.000 Todesfällen, zumindest in dieser Kategorie, ist auch nicht schlecht unterwegs. Wenn wir dann ein bisschen weitergehen, wenn wir in Afrika landen, die gefährlichsten Tiere dort sind von den Großen, zumindest die Nilpferde, weil die sehr aggressiv sind, dann haben wir Elefanten, Löwen und unten die Haie mit 4 Toten im Jahr sind eigentlich unter ferner Liefen. Und die Fledermäuse, wie Sie sehen, kommen da gar nicht vor. Okay. Damit bin ich eigentlich am Ende meiner Ausführungen. Also letztendlich, Fledermäuse sind sehr spannende Tiere, sind sehr nützlich, weil sie Insekten fressen, aber sie sind natürlich potenzielle Überträger diverser Erkrankungen. Aufgrund ihres ASC2 werden sie nicht selbst krank. Was macht man mit Fledermäusen? Am besten, man lässt sie in Ruhe, man lässt sie leben, man macht den Lebensraum nicht kaputt, man greift sie auch nicht an, falls wirklich notwendig mit Handschuhen und gibt sie ab. Und wenn man sie näher sehen will und in die Höhlen geht, dann trägt man eine FFP2-Maske. Puncto Tollwut, an das muss man denken, ist in Österreich sicherlich sehr selten, aber könnte vorkommen. Somit, Fledermäuse sind spannend, aber nicht gefährlich. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für den sehr schönen Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn nicht, dann darf ich gleich starten. Wie stark oder wie sehr ist in diesem Zusammenhang dieser One Health Aspekt relevant? Ja. Also quasi, dass wir eigentlich den Tieren ihren Lebensraum lassen müssen, ja, damit es eben nicht zur Übertragung von Erkrankungen kommt. Weiß man, gibt es bei Fledermäusen, die unter Umweltstress, denen der Lebensraum weggenommen wird, häufiger Erkrankungen, die dann auf den Menschen übertragen werden? Gibt es da irgendwelche Daten dazu?
Da bin ich eigentlich überfragt, weil diese großen Höhlen, in denen sie leben, sind ja Plätze, wo die Menschen höchstens aus touristischen Gründen reingehen. Und bei uns in der kleinen Umwelt ist es so, dass eben, wenn Dachböden geräumt werden oder zum Beispiel, wenn du alte, hohle Bäume umschneidest, in denen sie wohnen, da würde man ihnen den Lebensraum wegnehmen. Aber dass sie deswegen kränker werden durch den Stress, das ist prinzipiell denkbar, aber das weiß ich nicht.
Ja. Ja, gerade in Afrika vielleicht, also quasi mit Ebola möglicherweise.
Könnte sein, ja.
Im Chat ist auch keine Frage. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn das nicht der Fall ist, dann vielen herzlichen Dank.
Bitte.